Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Konzerne im dritten Quartal. Bei Sulzer Winterthur hat sich der Rückgang der Aufträge auf tieferem Niveau stabilisiert. ABB rechnet mit einem Milliardengewinn. In Pakistan setzt die Armee ihre Offensive in Taliban-Gebieten fort und trifft offenbar auf harten Widerstand. Im Schweizer Fußballcup kommt es schon im Achtelfinal zum Klassiker Basel gegen Zürich. Und Millionen von Menschen in Afrika sind auf der Flucht vor Bürgerkriegen, Hunger und Folgen des Klimawandels. Wenige kommen zu uns, die meisten bleiben als Flüchtlinge im eigenen Land. Das Elend dieser Flüchtlinge im eigenen Land ist Stoff fürs Tagesgespräch mit Afrika-Korrespondent Rudi Künk. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Jonathan Fisch.
Der Winterthurer Industriekonzern Sulzer kämpft weiterhin mit den Folgen der Wirtschaftskrise. In den ersten 9 Monaten des Jahres gingen die Bestellungen um rund 30% zurück, wie das Unternehmen mitteilt. Die Rückgänge seien in allen Unternehmensbereichen feststellbar, heißt es weiter. Gemäß Angaben von Sulzer hat sich der Bestellungseingang in den letzten Monaten aber stabilisiert. Der Technologiekonzern ABB rechnet für das dritte Quartal 2009 mit einem Konzerngewinn von rund 1 Milliarde Franken. Dies teilt das Unternehmen mit. Dieses Ergebnis wird möglich, da ABB im letzten Jahr für rund 380 Millionen Franken Rückstellungen getätigt hatte. Diese würden nun aufgehoben und damit als Gewinn abgebucht. In Amsterdam hat ein Gericht die Privatbank DSB für bankrott erklärt. Dies nachdem am Wochenende letzte Rettungsbemühungen scheiterten. In den letzten paar Wochen hatten Kunden der Bank rund 600 Millionen Euro abgehoben. In der Folge kam die Bank unter staatliche Kontrolle. Die Behörden hatten Staatshilfe aber wiederholt abgelehnt, denn die DSB sei nicht wegen der Finanzkrise, sondern durch eigene Fehler in Schwierigkeiten geraten. Die Bank beschäftigte rund 1.700 Angestellte. In Pakistan haben die Regierungstruppen die Angriffe gegen die Taliban fortgesetzt, aus der Luft und am Boden. Die Armee stößt laut Augenzeugen auf heftigen Widerstand. Seit Samstag kämpfen in Südwaziristan rund 30.000 pakistanische Soldaten gegen etwa 15.000 Taliban-Kämpfer. Bisher sind laut Armeeangaben 60 islamische Extremisten und mindestens 5 Soldaten getötet worden. Zehntausende Zivilpersonen sind auf der Flucht. In Italien hat das oberste Anti-Mafia-Richter Piero Grasso ein hartnäckiges Gerücht nun bestätigt. Die italienische Regierung habe Anfang der 90er Jahre mit der Mafia ein Friedensabkommen ausgehandelt, um Morde an hochrangigen Politikern zu verhindern. Die beiden früheren Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino jedoch seien 1992 ermordet worden, weil sie diesem Friedensabkommen in die Quere gekommen seien. Eine Expertenkommission des Bundes warnt vor Gentests aus dem Internet. Medizinische Laien seien sich meistens nicht bewusst, was ein solcher Test wirklich bedeute und welche Konsequenzen er haben könne, schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Solche Tests, die zum Beispiel über Risiken wie Erbkrankheiten Auskunft geben sollen, unterliegen in der Schweiz strengen Richtlinien. Ausländische Anbieter würden diese Richtlinien aber unterlaufen, schreibt das Bundesamt. Und die Kunden würden weder vor dem Test noch nach Vorliegen der Resultate auf irgendeine Weise persönlich beraten oder begleitet. Der Bund empfiehlt Menschen, die sich für eine DNA-Analyse interessieren, sich an einen Arzt oder Apotheker zu wenden. Die Bahnstrecke zwischen Zürich und Zug war am frühen Morgen bis gegen 8 Uhr nicht befahrbar. Grund dafür waren Wartungsarbeiten, die länger dauerten als ursprünglich angenommen, wie die SBB mitteilte. Die Reisenden mussten auf S-Bahn-Züge ausweichen, dadurch entstanden Verspätungen von bis zu 20 Minuten. In den Achtelfinals des Schweizer Fußballcups kommt es zum Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich. Die weiteren Partien mit Mannschaften aus der Super League: Xamax trifft auf die Young Boys und St. Gallen auswärts auf Genf Servette. Luzern spielt auswärts gegen den Sieger aus der Partie zwischen Murtatal und Tüss. Die Spiele finden am 21. und 22. November statt.
Die Schweinegrippe. In der Schweiz ist die Zahl der Fälle seit dem Sommer stabil, der Verlauf nach wie vor eher harmlos. Man spricht verniedlicht von der Säuligrippe. Die Behörden behalten die Situation allerdings genau im Auge. Weitere Stichworte: Sulze. Der Winterthurer Industriekonzern hat noch Arbeit, aber der Arbeitsvorrat ist kleiner geworden. Afghanistan. Präsident Karzai müsste nochmals antreten. Der Wahlbetrug ist quasi amtlich. Italien. Die Regierung hatte sich mit der Mafia arrangiert. Ein altes Gerücht wird als Tatsache bestätigt. Und in vielen Ländern Afrikas leben Hunderttausende von Menschen in elenden Lagern, sogenannte Flüchtlinge im eigenen Land. Auf dem ganzen Kontinent 12 Millionen Männer, Frauen, Kinder. Mit ihrem Schicksal befasst sich ein Gipfel afrikanischer Staaten und um 13 Uhr das Tagesgespräch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.420 Punkten, ein Plus von 1,2%. Der Euro wird zu 1.5142 gehandelt, der Dollar zu 1.0136. Das Wetter heute Nachmittag: lösen sich die Hochnebelfelder im Norden meist auf, sonst scheint die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 8, im Süden 13 Grad. Am Dienstag gibt es über dem Flachland zunächst einige Nebel- und Hochnebelfelder, sonst scheint meist die Sonne bei 10 bis 14 Grad. Am Mittwoch ist es vor allem in den Alpen und im Osten mit Föhn noch teils sonnig und bis 17 Grad mild. Sonst ist es bewölkt und im Süden kommt Regen auf. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Zentralschweiz ist die Umfahrungsstrasse in Göschenen in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Steinschlags. Die Umleitung durch das Dorf ist signalisiert.
Die Schweinegrippe ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Zahl der bestätigten Fälle in der Schweiz liegt bei rund 1.300. Das scheinen wenige zu sein im Vergleich zur Zahl der Menschen, die derzeit an der normalen saisonalen Grippe erkranken. Die Gesundheitsbehörden warnen aber davor, die Schweinegrippe voreilig abzuschreiben. Während Deutschland nächste Woche mit der Massenimpfung beginnt, ist in der Schweiz noch offen, wann der Impfstoff zugelassen wird. Doch spätestens bis Mitte November dürfte man sich auch hierzulande gegen die Schweinegrippe impfen lassen können. Peter Maurer berichtet.
Die Botschaft aus den eidgenössischen Amtsstuben ist seit Monaten die gleiche. Die Schweinegrippe-Pandemie wird kommen. Die Frage ist nur, wann? Patrick Mattis, Pandemiespezialist des Bundes, sagt heute:
Wir gehen davon aus, dass die Grippesaison jetzt wirklich beginnt.
Mit der kalten Jahreszeit kommt ganz offensichtlich nicht nur die saisonale Grippe. Patrick Mattis ist nämlich überzeugt,
dass die Schweinegrippe jetzt in den nächsten Wochen auch die Schweiz erreichen wird, wenn eben das Wetter kälter wird, wenn die Bedingungen für das Virus besser werden.
Derzeit wartet man allenthalben darauf, dass das Heilmittelinstitut Swissmedic grünes Licht für den Einsatz des Pandemieimpfstoffes gibt.
Anfangs bis Mitte November dürfen wir auch in der Schweiz dann mit Impfungen beginnen.
Im Moment geht man, gemäß Mattis, bei den Gesundheitsbehörden davon aus,
dass rund 30% der Bevölkerung sich impfen lassen würde, dass ein weiterer Drittel noch unentschlossen ist. Ich denke, sobald die Grippewelle in der Schweiz ausbrechen wird, wird auch in Bezug auf die Impfbereitschaft dann noch einmal gewisse Änderungen vorgenommen werden.
Klar ist freilich bereits jetzt die Reihenfolge.
Zuerst impfen wird man Angehörige des Medizinal- und Pflegepersonals und dann werden wir die Risikogruppen impfen. Das sind Leute mit chronischen Erkrankungen, das sind Schwangere, das sind kleine Kinder. Wenn das passiert ist, wird dann die Impfung auch für die Allgemeinbevölkerung zur Verfügung stehen.
In Sachen Impfung von Risikogruppen hat zum Beispiel das Berner Inselspital bereits in den letzten Wochen mehrere hundert Patienten persönlich angeschrieben, bestätigt die zuständige Ärztin Sabine Adler.
Wir behandeln in unserer Klinik Patienten mit sogenannten Immunerkrankungen. Das sind Erkrankungen, die das Immunsystem primär betrifft, das Immunsystem schwächt und teilweise auch durch die Medikamente, die wir geben, eine schwächere Immunantwort verursachen. Damit diese Patienten nicht verstärkt unter einer möglichen Schweinegrippe leiden, würden wir sie gerne impfen gegen die Schweinegrippe und haben daher diesen Impfaufruf gestartet.
Die Impfung ist freiwillig, ebenso die Teilnahme an Blutuntersuchungen für eine wissenschaftliche Studie, die parallel dazu durchgeführt wird.
Wir möchten gerne wissen, wie gut das sogenannte Impfansprechen dieser Menschen ist. Das bedeutet, dass wir im Blut nachschauen, wie die sogenannte Antikörperproduktion gegen diese Schweinegrippe denn aussieht.
Insgesamt 13 Millionen Dosen Pandemieimpfstoff hat seinerzeit der Bund gekauft. Damals ging man freilich davon aus, dass für die Schweinegrippe eine zweimalige Impfung nötig ist. Jetzt allerdings tönt es bei der Weltgesundheitsorganisation WHO ein bisschen anders. Zumindest für einen Teil der Risikogruppe reiche eine Impfung. Stellt sich die Frage, was passiert denn mit den Millionen teuren, möglicherweise überzähligen Impfstoffdosen? Pandemiespezialist Patrick Matthies.
Die Schweiz ist in einem Programm in Zusammenarbeit mit der WHO integriert, wo es dann auch darum geht, dass Schwellen- und Entwicklungsländern Zugang zu Impfstoff gewährt werden könnte. Und sollten wir wirklich zu viel Impfstoff haben, werden wir sicher in einer Art und Weise an diesem Programm dann auch teilnehmen und den Impfstoff zur Verfügung stellen.
Die gesamten Kosten für die Schweinegrippeimpfung in der Schweiz werden auf 130 Millionen Franken geschätzt.
Noch im Sommer konnte der Winterthurer Industriekonzern Sulzer trotz Krise gute Zahlen vorlegen. Doch jetzt wird klar, die laufenden Aufträge sind bald abgearbeitet und neue gibt es nur wenig. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Es sind vorwiegend Ölkonzerne oder Firmen aus der Gasindustrie, die bei Sulzer auf der Kundenliste stehen. Sie bestellen Pumpen, um Öl an die Oberfläche zu befördern, oder thermische Gas- und Dampfturbinen. Doch auf Hochtouren läuft das Geschäft schon länger nicht mehr. Im Sog der Wirtschaftskrise ging die Nachfrage nach Energierohstoffen zurück. Und das bekommt Sulzer immer deutlicher zu spüren. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Bestellungseingang um fast ein Drittel zurück. Doch Konzernchef Ton Büchner sieht in erster Linie das Positive.
Wir haben in diesen schwierigen Märkten mindestens unsere Marktanteile behalten und auf Basis von unserem Bestellungseingang in der Vergangenheit gute Resultate im Halbjahr abliefern können.
Bis heute profitiert Sulzer von den Aufträgen aus der Vergangenheit. Sie haben meist eine lange Laufzeit und spülen so mit Verzögerung Millionen in die Kassen. Letztmals sichtbar im ersten Halbjahr. Damals konnte Sulzer einen satten Reingewinn von 155 Millionen Franken präsentieren. Also nur minim weniger als im Vorjahr. Doch schon damals war offensichtlich, die guten Zahlen täuschen über den schwachen Auftragseingang hinweg. Sulzer zündete gleich ein Kostensenkungsprogramm und strich 1400 Stellen. Nach 9 Monaten sieht die Lage bei den Aufträgen nicht besser aus, allerdings auch nicht schlechter, betont Sulzer-Chef Ton Büchner.
Was wir auch sehen, ist, dass im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal die Situation sich klar stabilisiert.
Stabilisiert heisst, zwischen Juli und September ging der Bestellungseingang nur noch minim zurück. Die grossen Einbrüche schlugen sich in den Vormonaten, also im ersten Halbjahr, zu Buche. Auch wenn es nicht ganz so düster aussieht, Ton Büchner bleibt vorsichtig.
Wir glauben, dass in unseren Märkten 2010 noch nicht sehr große positive Entwicklungen zeigen wird. Wir glauben, dass wir vor Beginn 2011 keine Erholung sehen. Wir sind aber früh daran gewesen mit Anpassungsprogrammen und damit sind wir überzeugt, dass wir gut positioniert sind für die zukünftige Erholung.
Die Erholung dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen. Die Anleger indes lassen sich die Stimmung nicht verderben. Der Kurs der Sulzer-Aktie steigt weiter.
Vor 2 Monaten wurde in Afghanistan gewählt. Einige Zeit und einige Diskussionen um Wahlbetrug später wurde Amtsinhaber Hamid Karzai in einem provisorischen Endergebnis als Präsident bestätigt. Nun steht offenbar fest, wenn man den er- und bewiesenen Betrug wegrechnet, ergibt sich ein Resultat, das im Prinzip einen zweiten Wahlgang nötig macht. Fredrik Steiger, amtlich ist also nicht das Resultat, sondern der Betrug. Was kam daraus? Was hat die Kommission ermittelt?
Sie hat vor allem ermittelt, dass dieser Betrug ausgesprochen massiv war, dass er vor allem zugunsten von Amtsinhaber Hamid Karzai stattfand und vor allem im Süden des Landes. Es gab dort Wahllokale, wo Beobachter festgestellt hatten, dass kaum jemand zur Wahl ging und mysteriöserweise waren trotzdem die Urnen am Ende des Wahltages randvoll. Es gab Gebiete, wo man weiß, dass Frauen das Haus nicht verlassen dürfen, nicht auf den Markt gehen würden, aber erstaunlicherweise gingen offiziell sehr, sehr viele Frauen wählen und das kann natürlich nicht stimmen. Und das offizielle Wahlergebnis in der Tat gab Hamid Karzai mit knapp 55% der Stimmen den Sieg im ersten Wahlgang. Aber wenn man jetzt all diese betrogenen Stimmen abrechnet, wenn man es um den Betrug korrigiert sozusagen, sieht es nun so aus, als hätte Karzai eben nicht im ersten Wahlgang gewonnen.
Und Karzai müsste sich nach diesem effektiven Wahlergebnis einer Stichwahl stellen. Dagegen sträubt er sich aus Angst vor der Niederlage.
Erstaunlicherweise eigentlich nicht, denn Karzai hat relativ gute Chancen, einen zweiten Wahlgang zu gewinnen. Er hat mehr Geld zur Verfügung, er kann sein Amt als Präsident oder missbrauchen, um Propaganda zu machen. Und vor allem Hamid Karzai ist 100% Pashtune ethnisch gesehen. Und dass die Pashtunen sind die größte Bevölkerungsgruppe in Afghanistan. Sein Herausforderer, Abdullah Abdullah, hingegen ist nur 50% Pashtune. Er ist zu 50% Tadschike. Und ethnische Zugehörigkeit spielt in Afghanistan bei Wahlen eine sehr grosse Rolle. Das Problem aber ist, kam Hamid Karzai, früher das Liebkind des Westens, hat sich in den letzten Monaten immer mehr zu einem klassischen Drittweltpotentaten entwickelt und als solcher ist er empört, dass man ihm einen zweiten Wahlgang zumuten will und weiß natürlich auch, dass wenn er in einen zweiten Wahlgang muss, dann hat sich eben gezeigt, dass im ersten Wahlgang betrogen wurde.
Und Karzai bringt die in Afghanistan engagierten westlichen Staaten damit in eine unangenehme Lage. Wenn er nicht nachgibt, werden sie quasi zu Unterstützern eines unrechtmäßigen Regimes. Was können und sollen die USA und andere tun?
Es ist ein enormes Problem und wenn man ehrlich ist, es hat niemand ein wirklich taugliches Rezept. Einfach aufzugeben, Afghanistan im Stich zu lassen, das geht irgendwie nicht, nachdem man derart viele Mittel personell, finanziell investiert hat. Es geht auch aus Imagegründen eigentlich nicht. Aber weiterfahren wie bisher, das geht auch nicht. Und die Amerikaner erwägen deshalb, und es gibt darüber in Washington intensive Diskussionen, ob das richtige Rezept wäre, noch mehr zu tun, nochmal Zehntausende von Truppen zusätzlich zu schicken. Aber um das zu tun, bräuchte es eigentlich einen legitimierten afghanischen Partner, einen korrekt gewählten Präsidenten. Und ein solcher kann nur aus einem möglichen zweiten Wahlgang, der dann hoffentlich korrekter verläuft als der erste, hervorgehen.
Und für wie wahrscheinlich halten Sie die auch angedeutete Möglichkeit einer Regierung der nationalen Einheit?
Der Druck des Westens, eine solche Regierung herbeizukriegen, ist groß, aber man weiß, dass die beiden Kandidaten Karzai und Abdullah nicht nur politische Gegner sind, sondern auch persönlich erbitterte Feinde. Ihren Wahlkampf haben sie nicht über Programme ausgefochten, sondern mit persönlichen Anschuldigungen. Und es wird jetzt sehr, sehr schwierig sein, die beiden zu versöhnen. Und selbst wenn es eine Einheitsregierung gibt, dürfte sie wackelig sein und vielleicht nicht lange Bestand haben.
Das waren Informationen von Fredrik Steiger. Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. 1992 wurden die beiden italienischen Antimafia-Ermittler kurz hintereinander auf Sizilien ermordet von der Mafia. Zum genauen Motiv für die Tat hält sich seither hartnäckig ein Gerücht. Die beiden seien umgebracht worden, weil sie einem Friedensabkommen zwischen Staat und Mafia in die Quere gekommen seien. Dieses Gerücht hat jetzt der oberste Anti-Mafia-Richter überraschend bestätigt. Aus Rom Massimo Agostinis.
Seit der Ermordung der beiden Anti-Mafia-Ermittler umranken viele Geheimnisse die beiden Bluttaten. Bis zum heutigen Tag ist zum Beispiel unbekannt, weshalb die Mafia die Route so genau kannte, welche die beiden schwer bewachten Ermittler Borsellino und Falcone nehmen würden in jenen Tagen, in denen die Mafia beschlossen hatte, die beiden mit Bomben umzubringen. Dies ist auch heute noch ein Geheimnis. Doch der heute oberste Antimafia-Ermittler Piero Grasso sagte gestern Abend im Fernsehen und bestätigte damit eine der am häufigsten genannten Vermutungen, dass der Staat mit der Mafia am Verhandeln war.
L'accelerazione della strage di Borsellino può essere servita a riattivare questa trattativa con rappresentanti delle istituzioni.
Die Mafia habe vermutlich kurz nach der Ermordung von Richter Falcone auch seinen Nachfolger Paolo Borsellino umgebracht, um Verhandlungen mit dem Staat voranzutreiben, sagte Grasso gestern. Aufgrund Aussagen von reuigen Mafiosi, sogenannten Pentiti, weiß man, dass die Arbeit von Richter Falcone die Cosa Nostra auf Sizilien im Mark getroffen hatte. Mit der Ermordung von Falcone habe die Mafia dem Staat zeigen wollen, wie stark sie sei, sagten die reuigen Mafiosi schon vor vielen Jahren. Und Piero Grasso bestätigt dies heute.
Il momento era terribile, bisognava cercare di bloccare questa deriva stragista che era iniziata con la strage di Falcone.
Die Kontakte mit der Mafia hätten dazu dienen sollen, nach der Ermordung von Falcone weitere Bluttaten an Politikern wie Giulio Andreotti, damaliger Ministerpräsident, und anderen Ministern zu verhindern, sagte Grasso weiter. Verhandelt worden sei um den Inhalt auf einem sogenannten Pappello, berichten die Medien seit einigen Tagen. Darauf soll die damalige Nummer 1 der sizilianischen Mafia, Totò Riina, 12 Forderungen an den Staat notiert haben. Ob das Dokument, dessen Original in diesen Tagen von Liechtenstein nach Italien verbracht wird, echt ist oder nicht, soll nun festgestellt werden. Trotz dieser Klärungen durch den derzeit obersten Antimafia-Ermittler Piero Grasso bleibt noch vieles unklar. Stimmt es tatsächlich, dass Borsellino von der Mafia umgebracht wurde, um den Staat zu Zugeständnissen zu zwingen? Oder stimmt viel eher die Aussage von Borsellinos Familie, die sagt, er habe sich gegen diese Verhandlungen quergelegt und sei deshalb mit Wissen des Staates oder gar durch den Staat selber umgebracht worden? Alle Politiker jener Zeit, die Licht ins Dunkel bringen, könnten schweigen oder sagen nur Bruchstücke. Einer hat sich schon vor ein paar Wochen vernehmen lassen, Silvio Berlusconi. Man möge jene Zeit ruhen lassen, was bringe das Graben in alten Wunden. Ein Berlusconi sagt dies, der in den 70er Jahren 24 Monate lang einen wichtigen Mafioso bei sich angestellt hatte, als Pferdepfleger. Ein Berlusconi sagt dies, dessen treuester Diener wegen Mafiakontakten verurteilt wurde. Berlusconi selber ist allerdings nie wegen Mafiaverstrickungen verurteilt worden.
»25 Selbstmorde innerhalb knapp 2 Jahren«, diese Selbstmordserie erschüttert die ehemalige Staatsfirma France Telecom und die französische Öffentlichkeit, vor allem, weil viele der Toten in ihren Abschiedsbriefen auf die Situation an ihrem Arbeitsplatz verwiesen. Mit einem Fragebogen an jeden der rund 100.000 Mitarbeiter will Europas drittgrößtes Mobilfunkunternehmen dem offenbar schlechten Arbeitsklima auf den Grund gehen. Aus Paris berichtet ARD-Korrespondentin Angela Ulrich.
France Telekom-Ingenieur Fabrice blättert durch die eng bedruckten Bögen. 13 Seiten, insgesamt 174 Fragen oder vielmehr Feststellungen wie diese.
Mon travail demande de travailler très vite. Plutôt d'accord.
Ich muss ziemlich schnell arbeiten, das stimmt. Die Arbeit ist intensiv, auch richtig.
Plutôt d'accord.
Ich bin jetzt seit 15 Jahren im Unternehmen. Sie hätten diese Fragen auch schon mal früher stellen können. Die Vertrauenskrise im Unternehmen hat die Chefetage alarmiert. Ab heute bekommen alle 102.000 Mitarbeiter des Telefonriesen in Frankreich solch einen Fragebogen. Darin sollen sie Auskunft geben, wie sehr ihre Arbeit sie belastet, ob sie in letzter Zeit versetzt wurden, wie ihr Verhältnis zu ihren Vorgesetzten aussieht, ob sie gelobt werden. Sie können das anonym beantworten, ignorieren oder ein direktes Gespräch mit einem Arbeitsmediziner suchen. Denn, sagt Jean-Claude Delgenne, dessen Beratungsunternehmen den Bogen entwickelt hat,
Je veux donner la parole aux salariés.
Die Mitarbeiter sollen das Wort bekommen, damit wir ein realistisches Bild des Unternehmens erhalten, um die Situation anzupacken. Eine Premiere in Frankreich. Wenn nur die Hälfte der Angestellten mitmacht, dann haben wir einen fantastischen Hebel für weitere Aktionen. Denn die Unternehmensführung von France Telecom ist ratlos. 25 Mitarbeiter haben sich in den vergangenen 20 Monaten das Leben genommen. Die Gewerkschaften machen den Druck im Unternehmen verantwortlich, wie einige Mitarbeiter in Abschiedsbriefen dokumentiert hatten. Zuletzt erhängte sich ein Ingenieur in der Bretagne, seine Kollegen, betroffen während eines Schweigemarsches. Ich kenne selbst einige, die genauso verzweifelt sind.
France Telekom-Chef Didier Lombard besucht wie ein eiliger Feuerwehrmann inzwischen jedes Unternehmen, in dem solch ein Unglücksfall auftritt. Wir müssen unbedingt aus dieser teuflischen Spirale herauskommen, um die Suizidwelle zu stoppen. Doch wie? Lombards Vize, der als Kostenkiller und beinharter Manager bekannt war, musste gehen. Bis Ende des Jahres sind alle hausinternen Versetzungen auf Eis gelegt. Es wurden neue Personalberater eingestellt. Und jetzt die Fragebögen. Reicht das? Marketingchef Jean-Philippe Vanneau klingt hilflos. Wir arbeiten sehr hart daran, ein Klima zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Das ist noch nicht der Fall. Wir müssen noch mehr tun. Die Umstrukturierung des Telefonriesen wird jedoch weitergehen. 22.000 Stellen hat France Telekom seit 2006 gestrichen. Jeder dritte Beschäftigte musste mindestens schon einmal seinen Arbeitsplatz wechseln. Statt Kunden zu Hause zu besuchen, sitzen viele inzwischen in Callcentern. Ihr sollt euch zwar tot arbeiten, aber doch nicht gleich umbringen, stand kürzlich zynisch auf einem Plakat bei einer Demonstration. Die France Telekom-Mitarbeiter haben nun einen Monat Zeit, ihrer Direktion per Fragebögen Antworten zu geben.
Genügend qualifizierte Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger zu finden, ist für die Spitäler schon lange schwierig. Und es wird in den kommenden Jahren nicht besser. Eine Studie sagt voraus, dass in 10 Jahren 25.000 Pflegende fehlen in Schweizer Spitälern. Da überrascht die Klage, die jetzt von Zürcher Pflegerinnen kommt. Frauen mit Kindern würden gerne weiter Teilzeit in ihrem Beruf nachgehen. Es sei aber immer schwieriger für sie, eine solche 20-, 40-, 50-Prozent-Stelle zu finden. Aus Zürich Klaus Ammann.
Pflegende, die sich über die Bedingungen für Teilzeitarbeit beklagen, gibt es viele. Darüber im Radio sprechen wollen jedoch wenige. Und diejenigen, die es dann doch tun, möchten nicht mit Namen genannt werden. Zum Beispiel Frau A., die 9 Jahre lang in einem Zürcher Spital im Akutbereich gearbeitet hat. Sie ist zurzeit im Mutterschaftsurlaub. Zurück ins Spital will sie unter den ihr gebotenen Bedingungen nicht.
Weil ich 2 fixe Tage in der Woche gebraucht hätte, damit ich meinen Sohn dafür in die Kinderkrippe geben könnte. Und da haben sie mir gesagt, das können sie mir nicht zusichern.
Aus demselben Grund hat Frau B. bereits vor 7 Jahren gekündigt, als sie Kinder- und Pflegeberuf nicht mehr unter einen Hut brachte. Nun würde sie gerne wieder einsteigen. Doch das sei schwierig.
Es werden Mindestpensen von 40% oder sogar mehr erwartet. Das ist in unregelmäßigem Schichtdienst schon keine schlechte Arbeitsbelastung, wenn nach wie vor das Kinderbetreuungsangebot auf fixe Wochentage festgelegt ist.
Deshalb arbeitet die ehemalige Intensivpflegerin heute in einem Büro. Was Frau A. und Frau B. an Zürcher Spitälern erlebt haben, bestätigt Elspeth Schultes vom Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachfrauen und Männer. Die Spitäler fügten sich durch diese Abgänge selbst große Verluste zu, sagt sie.
Es gehen den Betrieben viel Erfahrung und Wissen verloren damit. Es gehen denen auch Frauen verloren, die längerfristig im Beruf bleiben möchten, die sehr motiviert sind für diese Arbeit. Und das ist ein großer Verlust meiner Ansicht nach.
Rund 70% aller Pflegenden arbeiten heute Teilzeit. Doch die Bedingungen für Teilzeitarbeit verschärfen sich schweizweit. Das bestätigt Beat Sottas von der Stiftung Careum, welche Entwicklungen im Gesundheitswesen wissenschaftlich begleitet.
Ich glaube, es gibt einen Kulturwandel. Wir hatten früher viele Frauen, die in der Mutterschaft und nach der Mutterschaft kleine Pensen gehabt haben. 2 Tage, 1 Tag, 3 Tage. Und das ändert sich insofern, als eben einem größeren Pensum der Vorzug gegeben wird. Das lässt sich gut planen, die Leute sind immer zur gleichen Zeit da, sie können gut eingesetzt werden und so weiter.
Eine solche Tendenz gibt es nicht, entgegnen die Personalverantwortlichen der Spitäler. Barbara Brühwiler, die zuständige Direktorin am Universitätsspital Zürich.
Ich kann nicht ausschließen, dass es Mitarbeiterinnen am Unispital gibt, die keine Teilzeitstelle bekommen konnten, die ihren Vorstellungen entspricht. Das heißt aber nicht, dass die Bedingungen grundsätzlich geändert haben. Das müssen Einzelfälle sein.
Man unternehme vieles, um auf die Bedürfnisse der Pflegenden einzugehen, betont auch Christa Baumann vom Zürcher Stadtspital Triemli. Die Klagen der Pflegenden kann sie nicht nachvollziehen.
wenn ich so sehe, wie viel Teilzeit wir beschäftigen und wie viel Aufwand das betrieben wird innerhalb einer Pflegestation, dann habe ich eigentlich kein Verständnis dafür.
Die Positionen könnten also gegensätzlicher kaum sein. Doch die Zahlen zeigen, in Zukunft sind die Spitäler auf jede Arbeitskraft angewiesen. Bis 2020 fehlen laut der Stiftung Careum in der Schweiz 25'000 Pflegende. Vor diesem Hintergrund fordert Beat Sottas von den Pflegenden mehr Flexibilität. Sie müssten bereit sein, im sich wandelnden Gesundheitswesen neue, ungewohnte Aufgaben zu übernehmen. Andererseits seien auch die Spitäler gefragt.
Die Spitäler als Arbeitgeber müssen viel mehr auch zukommen auf das Personal und eigentlich gute Rahmenbedingungen formulieren.
Der Lohn spiele dabei eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sei den meisten ein angemessenes Arbeitspensum.
Klaus Ammann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.